gekommen vom Sport, gerade mit den Hunden draus gewesen und schon sitze ich am Schreibtisch vor dem Laptop. Wir haben wieder einen Gast bei uns in der Sendung. Und ja, es ist 6 Uhr am Morgen tatsächlich, Donnerstag. Wir nehmen auf, eine neue Folge Frühstücksgeflüster. Und warum wir so früh aufnehmen, ja, das hat schon einen gewissen Grund. Den erfahrt ihr dann natürlich später auch von meinem Gast. Aber zuallererst möchte ich natürlich mal die Nachricht droppen, die in der letzten Woche, beziehungsweise ganz viele haben mich angeschrieben, ob denn das stimmt und haben auch das Reel auf Instagram gesehen. Ja, es stimmt in der Tat. Ich bin wieder zurück bei Spielhagen. Vor einigen Wochen hatten wir ja, wie hat sie sich genannt? Kreative Leitung bei uns in der Sendung, nämlich die liebe Cora. Und im Nachgang ist sie nochmal so an mich herangetreten und sie hat es tatsächlich geschafft. Ich bin wieder zurück bei Spielhagen, freue mich sehr und das Reel von letzter Woche, beziehungsweise von dem, was ich rede, es handelt sich um den Song APT, Appete, wie auch immer, von Bruno Mars. Schaut oder hört ihn euch besser an. Auf Instagram findet ihr das Ganze unter spielhagen.live. Aber jetzt kommen wir erstmal zu der Kategorie, die wir ja neu eingeführt haben. Ihr lernt ja immer wieder ganz, ganz tolle Sachen dazu. Deshalb, hier ist die Kategorie Unnützes Wissen. Was ich tatsächlich auch nicht gewusst habe, vielleicht ja ihr, in den USA hat der Präsident tatsächlich seine eigene Postleitzahl. Das wusste ich nicht, ich bin mir aber gar nicht sicher, ob es nicht irgendwas in Rom mit dem Vatikanstaat gibt, es da nicht auch so irgendwas? Ich weiß es gar nicht genau, aber könnte sein. Und ja, ich bin gespannt, was wir noch so in den nächsten Wochen alles für unnützes Wissen erfahren werden. Mein heutiges Thema, das allererste Thema, ist so ein bisschen, ja, ich sag mal, ein kleines Schmankerl. Und zwar gehen wir nochmal ein paar Monate zurück, nämlich wir gehen in die Silvesternacht zum Jahreswechsel von 24 in das Jahr 2025. Wir hatten auch schon mal kurz darüber gesprochen mit Annika und zwar geht es heute wieder um die Schlagershow von Florian Silbereisen. Wir gehen ein bisschen südlich nach Baden-Württemberg in die Nähe von Stuttgart, nämlich nach Bad Cannstatt. Und da hat tatsächlich eine Rentnerin in der Silvesternacht die Polizei gerufen, weil sie ihre geliebte Florian Silbereisen Schlagershow leider nicht empfangen konnte. Sie hat nur einen blauen Bildschirm gesehen. Sowas ist natürlich kein Fall für die Polizei, aber es war Silvester, die Beamten waren, ja, ich sag mal, sehr, sehr lieb, haben eine kleine Ausnahme gemacht, sind zu der Rentnerin hingefahren und mit einem einfachen Tastendruck war wieder das Bild da und sie konnte ihre Schlagershow schauen. Das alles war Anlass, beziehungsweise hat ja die Polizei erst jetzt vor kurzem dann gepostet auf Instagram, veröffentlicht in den sozialen Medien und sie haben wirklich extreme Begeisterungen und sehr viel Applaus dafür geerntet. Und ich finde es auch wirklich eine schöne Sache. Also ihr seht, die Freunde und Helfer der Polizei sind für jede Lebenslage zu gebrauchen. Was mich in der vergangenen Woche auch wieder amüsiert hat, ihr wisst, meine Freunde der Deutschen Bahn, die dürfen natürlich auch nicht zu kurz kommen. Deshalb, die Deutsche Bahn muss wegen Verspätung im vergangenen Jahr 197 Millionen Entschädigung zahlen. Den Bahnreisenden natürlich wegen Zugausfällen und Verspätungen. Die Angaben kommen von der Bild am Sonntag. Demnach wurden rund 6,9 Millionen Anträge gestellt. Im Jahr davor, also 2023, zahlte die Bahn nur 132 Millionen Euro wegen Verspätungen an die Fahrgäste. Und wie ein Sprecher jetzt erklärte, sind 80% der Zugverspätungen im vergangenen Jahr durch die marode Infrastruktur leider entstanden. Das zeigt ja dann wiederum, wie wichtig es wirklich ist, dass das Schienennetz erneuert wird, dass man da investiert. Und in den kommenden Jahren sollen rund 40 vielbefahrene Strecken der Bahn von Grund auf saniert werden, unter anderem die heißgeliebte Strecke Berlin-Hamburg. kein schönes Thema auch war, ist in den letzten Tagen bekannt geworden, die Post wird Stellen abbauen. Nämlich bis zum Jahresende sind circa 8000 Stellen geplant, die abgebaut werden sollen. Besonders betroffen ist das Brief- und das Paketgeschäft in Deutschland. Aktuell gibt es dort 187.000 Beschäftigte. Die Zahl soll um circa 4% verringert werden. Das größte Problem kann man sich ja eigentlich schon fast ein bisschen denken, ist tatsächlich das Briefgeschäft aufgrund von fallenden Sendungen. Immer mehr wird natürlich digital verschickt über irgendwelche Messenger oder auch einfach per E-Mail. Und der Postchef Meier hat gesagt, dass die letzte Portoerhöhung leider nicht ausreicht. Also man müsste das Porto tatsächlich weiter erhöhen. Und der Betriebsrat der Post geht sogar davon aus, dass aus diesem Grund noch weitere Jobkürzungen bevorstehen würden, weil eben einfach alles teurer wird und die Sendungen zurückgehen werden. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, heute werde ich mal ein bisschen selbst auf den Prüfstand sozusagen gestellt, denn es ist jemand bei mir, der oder für ihn ist das Mikrofon und die Kopfhörer nicht wirklich ein Fremdwort. Ich freue mich ganz, ganz recht herzlich, dass er hier ist. Hallo Tom, schön, dass du da bist.
Ja, hi.
Heute drehen wir mal sozusagen den Spieß um. Du bekommst die Fragen von mir gestellt, musst sozusagen Rede und Antwort stehen. Was ist denn das erste Mal jetzt für ein Gefühl, wenn du jetzt mal in der anderen Position bist?
Jetzt merkt man, wie die anderen sich immer gefühlt haben. Es war ja für mich halt nicht wirklich nicht schlimm, jemanden zu befragen, wenn man die richtigen Fragen gestellt hat, muss man dazu sagen. Es gibt ja auch manchmal Situationen, da stellt man das Falsche oder Fragen, die einfach unangebracht sind oder waren. Das höre ich mir jetzt mal von dir an und dann kann ich selbst entscheiden, wie schlimm es dann gewesen ist oder wie sehr ich mich vielleicht da irgendwo mal verrannt habe oder wie sehr derjenige oder der andere sich dann eventuell gedacht hatte, was hat denn der jetzt mit mir vor?
Ja, der Puls geht hier bei mir schon hoch, denn wir müssen ja sagen, du hast ja vor deinem jetzigen Job im Radio gearbeitet, warst Radiomoderator, hast da immer die Nachrichten gemacht. Wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jährchen und ich weiß ja schon so ein bisschen von deinem Werdegang. Ich kenne dich ja erst seit Berlin, aber vor Berlin warst du ja noch in anderen Radiosendern unterwegs, sage ich jetzt mal, im Süden vor allem.
Ja, stimmt.
Aber grundsätzlich, wie kommt man denn überhaupt zum Radio? Also einfach durch Praktikum oder hast du irgendwie Ausbildung gemacht, studiert? Wie bist du dazu gekommen?
Ui, da muss ich ganz weit zurückgehen. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube, ich war 6 oder 7. Da fing das an, dass ich mich für Knöpfe interessiert habe, für Schieber, für Lichter, die an- und ausgehen, wenn man drauf drückt und wenn man hier einen Schieber hochschiebt, dass dann aus irgendetwas anderem, also einem Lautsprecher in dem Fall, Musik rauskam. Und damit fing quasi meine, na, Karriere ist vielleicht übertrieben, aber mein Werdegang in Richtung Technik, Radio, Mischpulte, fing dann so an. Kann ich kurz und ja, es ist dann auch relativ schnell irgendwann mal dazu gekommen, dass ich die Möglichkeit hatte, bei uns in der Heimat bei einem, jetzt muss ich kurz überlegen, ob das richtig ausgesprochen, Lokalsender, also wirklich Mini-Lokalsender, im Nachbarort die Möglichkeit bekam, nachmittags einmal die Woche nach der Schule, da war ich noch in der Schule, also da reden wir jetzt schon vom Alter von 14, 15, nachmittags einfach mal eine Art Radiosendung für Jugendliche oder halt für mein Alter zu machen zu einem Zeitpunkt. Und ja, das hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Hab dann immer wieder mal auch mehr machen dürfen, aber so einmal die Woche nachmittags, das machte Bock, da auch die alte Musik zu spielen. Also damals gab es ja noch, ich bin ja schon was älter, Kassetten
Aber kenne ich auch
und
noch.
Schallplatten und CDs gab es da auch schon, ja, aber das war noch nicht so weit verbreitet. Und digitale, also hier MP3 oder solche Files, die gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber es machte trotzdem Bock, halt immer wieder was dann auch vorzubereiten. Da saß man stundenlang abends, irgendwie so 2, 3 Tage davor im Keller oder im Zimmer und hat dann rausgesucht, was gibt's denn so alles Neues? Und ja, man muss dazu sagen, man hat es auch früher gemacht, wenn ein anderer Radiosender da zu Hause lief, dann hat man einen Kassettenrekorder gehabt. Und wenn dann da was Tolles lief, dann hat man das aufgenommen. Und dann hoffte man da, dass der Moderator da nicht reingeredet hat.
Aber Schallplatten gibt's doch heute auch, oder? Sie sind, kommen doch wieder in den
Vinyl. Trend. Ja, ja, das ist schon länger. Das ist halt, ich sag mal, der Musikgenießer, der kauft sich eher eine Vinyl als jetzt eine CD oder sich das MP3-File von Spotify oder dann von Deezer oder von, man muss ja mehrere auch direkt nennen. Nichtsdestotrotz wird natürlich die Qualität der Musik auch immer besser, selbst bei den digitalen Medien oder bei den digitalen Files, aber nee, es ist trotzdem irgendwo, man hat was in der Hand. Man drückt nicht auf den Knopf und hat einen Titel, den man da auf dem Bildschirm liest und der abgespielt wird, sondern man hat halt wirklich noch das Klassische in der Hand und ja, das ist, glaube ich, vielleicht auch was mit Passion. Vielleicht hat das eher was mit Passion zu tun, dass man sich da noch mit Platten auseinandersetzt.
Ja. Und aus diesem Grund, ich hatte ja bei meiner Geburtstagsfeier, hat mir ja meine Mom ein super tolles Geburtstagsgeschenk gemacht. Ich habe mir ja Freiheit von Angela Merkel gewünscht und weil sie weiß, dass ich ein bisschen lesefaul bin, hat sie mir tatsächlich das Hörbuch geschenkt. Ja. An sich eine mega coole Idee.
Das hängt davon ab, von wem hast du denn gelesen? Oder wer hat's gelesen?
Oh, ich habe die CD. Nee, ich kann jetzt nicht sagen, wann ich das höre, sonst kriege ich vielleicht Ärger.
Okay.
Aber dann ist mir erstmal so klar geworden, verdammt, wer hat denn in der heutigen Zeit noch einen CD-Player, wo man die abspielen kann?
Stimmt. Ist ein Argument. Also ich habe keine Laptops oder Computer, wo das dran ist. Und ein DVD-Player oder ein CD-Player. Ja, beruflich, da kommen wir wahrscheinlich später dann noch zu, gibt's das, aber ich würde den jetzt nicht aufbauen oder hinstellen, um mir irgend sowas anzuhören. Das ist richtig. Vor allen Dingen, du hast halt heutzutage auch die Vielfalt. Mit Sicherheit gibt es dieses Hörbuch, also deine Mutter ein Ehren und bei allem Respekt, aber es gibt es mit Sicherheit auch schon bei irgendwelchen Podcasts.
Gibt es, genau. Ich glaube, bei Amazon kann man sich das Hörbuch auch kaufen, ja. Aber gut, also ich werde sicherlich aufheben. Ich finde das immer ganz cool, wenn man auch noch so ein bisschen was...
Es ist ja auch ein Geschenk.
Ja, das stimmt. Ne?
Also
ja.
Das ist nochmal, das hat einen anderen Wert nochmal.
Das stimmt. Jetzt sind wir so mit 14, 15, waren so, sage ich mal, okay, im Radio angekommen. Wann ist es denn so richtig losgegangen im Radio? Mit einer Ausbildung oder wann war so dein erster richtiger, eigener, erfolgreicher Radiomoment?
Ja, das war auch ein bisschen schwierig oder komplizierter damals. Also ich bin ja aus Belgien und da war, also grenznäher muss man dazu sagen, also bei Köln, Aachen-Köln. Und da war es nun mal so, dass wir in meiner Heimat in Belgien keine großen Aufstiegschancen sahen in der Branche, zumindest nicht bei uns in der Gegend. Da hätte man sich dann mehr Richtung Brüssel, also Hauptstadt von Belgien, orientieren müssen. Das wollte ich aber nicht, weil das war so nicht, absolut nicht meine Richtung. Ich war eher so der, naja, wir sind halt bei uns in unserem deutschsprachigen Teil eher so rheinländisch erzogen und auch der deutschen Sprache wegen. Und deswegen bin ich mehr schon relativ früh sicher gewesen, dass ich irgendwie Richtung NRW unterwegs sein werde wegen des Jobs. Aber da wurde dann meine Ausbildung bis dato irgendwie nicht wirklich anerkannt. Das heißt, ich musste mich in Deutschland nochmal quasi von vorne in die Bank drücken und ein Volontariat machen. Obwohl ich zu diesem Zeitpunkt schon in Belgien, auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk schon gelandet war mit 18. Aber um weiterzukommen, bin ich halt nach NRW und habe dann auch ein Volo gemacht, ein Redaktionsvolontariat bei Radio NRW in Oberhausen. Und bin dann von dort also Radio NRW, das ist so ein großer Radiosenderverbund und ganz viele Lokalsender gehören dem an. Und bin dann bei einem Lokalsender nämlich in Aachen, bei Radio Aachen gelandet. Und von dort ging es dann weiter nach München zu Antenne Bayern und das war dann schon der Moment, da konnte man sagen, okay, man hat es jetzt irgendwie geschafft, weil das war nun mal zu dem Zeitpunkt der Sender mit den meisten Hörern deutschlandweit Da hat man in der Durchschnittsstunde so knapp 1,5, 1,6 Millionen Hörer. Mhm.
Und, also wir sind noch nicht ganz da mit unserem Podcast. Wir sind auf einem guten Weg dahin.
Ja, also ich drücke fest die Daumen. Und das war schon so eine Art Zenit, kann man sagen. Also da hat man schon, wenn man da war, hat man schon von sich behaupten können, man hat etwas erreicht und man konnte auf sich auch stolz sein, wenn man dort angenommen worden war und dort halt Nachrichten gesprochen hat, Nachrichtenredakteur gewesen ist. Man darf ja auch nicht vergessen, Nachrichten sprechen und Nachrichtenredaktion und erstellen, schreiben, das sind ja auch nochmal Fähigkeiten, die man so nach außen hin gar nicht hört. Mhm. Also wenn jemand da im Radio spricht und dir irgendwas erzählt über die aktuelle Situation in der Welt, dann ist das nicht nur einfach so, dass er die abliest, sondern in der Regel, in den meisten Fällen, ist es eben so, dass derjenige dann auch das Ganze recherchiert, in Zusammenarbeit mit Nachrichtenagenturen, die halt die Rohnachrichten liefern. Und dann sucht man aus den vielen Rohnachrichten, die man bekommt, was ist für meine Hörerschaft oder mein Sendegebiet, meine Zielgruppe oder die Zielgruppe des Senders, besser gesagt, für den man arbeitet, was ist für die interessant, worüber wird gerade gesprochen? Mhm. Und hat man seine Wichtung, nannten wir das, also seine Auswahl getroffen, dann schreibt man es natürlich so um und formuliert es, dass derjenige, der uns hört, das auch versteht und das auch behält. Mhm. Dass er, wenn er unsere Nachrichten oder die Nachrichtensendung grundsätzlich gehört hat, dass er zumindest so 2, 3 von diesen Meldungen noch im Kopf hat und nicht einfach so das dahin plätschern lässt und eigentlich gar nicht weiß, was ich da erzählt habe.
Ja, ich kann mir das schon vorstellen, wie du jetzt gesagt hast, dass es nicht nur ablesen ist, sondern auch diese ganze Vorbereitung. Es ist halt einfach mal Journalismus.
Ja. Also es ist schon Arbeit. Also wenn man so einmal die Stunde Nachrichten hat, dann geht's ja noch. Aber man ist schon, wenn man aus den Nachrichten rauskommt, die in der Regel so 3 Minuten dauern beim Privatrundfunk, dann hat man eigentlich 57 Minuten, die man aber eigentlich auch völlig ausschöpfen muss. Mhm. Also man geht dann auch so kurz vor knapp erst wieder ins Studio. Wenn dann das Mikro angeht, dann ist man so gerade fertig. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, man sitzt dann da eine halbe Stunde rum und macht nichts und guckt dann, was ist neu. Und es ist auch ein Trugschluss, das muss ich jetzt mal, da muss ich eine Lanze brechen für meine Kollegen auch, dass viele immer denken, das läuft doch einmal und dann immer das Gleiche. Und nein, das ist nicht so. Es hört sich vielleicht so an, weil die Themen an sich morgens, also in der Primetime vor allem oder auch nachmittags zum Abend hin, die sind eigentlich gesetzt. Also da gibt es halt die 5 oder 4 stärksten Themen, die sind immer irgendwie in den Nachrichten drin, aber meistens oder in der Regel von einem anderen Blickwinkel aus präsentiert oder mit einem neuen Aspekt, der sich dann entwickelt hat in der Stunde. Aber das Thema an sich ist dann schon immer dabei. Mhm. Und das kommt einem dann vor als, das habe ich doch eben schon gehört.
Ja, das stimmt. Ja.
Ist aber eigentlich nicht immer so. Es gibt auch, ja, muss man sagen, es gibt so ein paar Sender oder ein paar Philosophien bei gewissen Radiosendern, da ist das vielleicht der Fall so, aber das ist eventuell dem geschuldet, dass da einfach zu wenig Personal ist oder die noch mehr machen müssen, also dass ein Nachrichtenredakteur vielleicht auch noch moderieren muss oder den Kaffee kochen sowieso, aber dass er eben noch andere Dinge erledigen muss während seiner eigentlichen Arbeitszeit. Aber das ist das System.
Mhm. Aber warst du dann auch, sag ich mal, außer Haus, warst du auch mal draußen unterwegs oder hast du alles vom Schreibtisch aus gemacht?
Naja, also schon, es gab jetzt nicht jeden Tag so Situationen. In München war das schon so, dass man häufiger auch mal unterwegs war, weil da passiert natürlich viel. Wenn ich das den Oranienburgern jetzt erzähle, die werden darüber lachen, aber wenn es da mal eine Bombenentschärfung gab in München, Fliegerbombe, dann war das schon eigentlich ein besonderes Ereignis. Dann wurde dann auch von dort aus vor Ort berichtet. Ja. Oder wenn das Finale da haben, also hier Fußball in der Allianz Arena zu dem Zeitpunkt, dann hatte man auch den Sendewagen dorthin gepackt und man versucht ja in den Nachrichten bei den Themen schon darauf zu achten, dass der Hörer das interessant findet und dann möchte man eventuell auch mal die Emotionen hören und nicht nur nackte Tatsachen und Fakten, was natürlich wichtig und im Prinzip das Brot- und Buttergeschäft ist, aber das Drumherum ist auch in meinen Augen zumindest oft interessant, damit ich einfach mal höre, wie geht es anderen Menschen auch. Das ist so ein klassisches muss ich sagen, deutsches Phänomen, dass ich so eine Art gerne Voyeur bin. Und das merkt man auch beim Fernsehen sehr stark, dass die Menschen immer gerne wissen wollen, wie geht's anderen? Geht's vielleicht anderen auch ein bisschen schlechter als mir? Geht's mir gar nicht so schlecht oder geht's mir einfach besser? Aber das ist wieder eine ganz andere Baustelle. Da würde ich jetzt zu weit ausschweifen.
Na, wir haben uns ja damals in Berlin kennengelernt und ich kenne dich ja auch vom Berliner Radio. Da warst du ja in der Morningshow. Warst du schon immer ein Frühaufsteher, immer schon morgens zu hören oder auch mal abends?
Naja, früh, rein früh, erst seit Berlin. Vorher waren das immer so ein Wechseldienst, mal früh, mal Tag, mal Nacht. Das hing davon ab, welcher Sender halt auch Nachtnachrichten gemacht hat. In München war das der Fall. Hier in Berlin war es dann so, dass ich quasi abgeworben wurde aus München nach Berlin für die Morningshow-Nachrichten halt. Und ja, ich gebe auch offen zu, der Sender, der mich hierher geholt hat, der...
Höre ich bis heute noch.
Den hörst du bis heute noch, gut. Wir wollen da jetzt keinen, aber das hat da nicht so genau funktioniert. Ich habe da nicht reingepasst. Und ich war eigentlich auch schon wieder auf dem Sprung zurück, weil in München hatte man gesagt, wir lassen dir alle Türen offen, wenn du zurückkommen magst. Und dann gab es dann einen anderen Sender, der mich dann irgendwie gehört hat und meinte, du passt bei uns gut rein morgens. Und das habe ich dann auch gemacht, ich glaube 2 Jahre oder so. Und dann kam wieder ein Anruf von einem anderen Sender hier in Berlin und der hat dann quasi auch geworben, auch für die Morningshow. Und ja, da muss ich offen gestehen, der Name war interessant. Vor allen Dingen, weil ich aus der Gegend ja stamme. Ich habe es eben kurz erwähnt, aus Belgien. Belgien ist nah an Luxemburg. Und
wir haben ja schlaue Hörerinnen und Hörer. Ja. Die können ja jetzt eins und eins zusammenzählen.
Ich denke auch. Und ich habe schon als, ich glaube, da war ich echt 10 oder 11. Da fand ich halt das Programm, was aus Luxemburg kam, richtig interessant. Und also als 10-Jähriger muss man, wahrscheinlich einfach, weil ich in mir dieses Gen habe, dass ich das unbedingt machen wollte schon früher, aber da habe ich immer schon gesagt, da möchte ich gerne mal hin, da möchte ich mal landen. Und das habe ich dann, glücklicherweise wurde mir das Angebot gemacht, ich bin dort gewesen, knapp 3 Jahre, und das war eine schöne Erfahrung, schöne Zeit. Und jetzt habe ich für mich aber auch dann nach diesen 3 Jahren, was jetzt auch schon wieder 1,5, fast 2 Jahre her ist, abgeschlossen.
Aber da kommen wir dann später dann noch dazu, was du dann heute machst. Ja. Aber Annika tatsächlich hat mir auch mal erzählt, die hat auch da eine Zeit lang immer Berliner Radio gehört, aber aus anderen Gründen. Weil ich muss mich ja auch immer rechtfertigen, warum ich so früh aufstehe, weißt du? Warum stehe ich um 3 Uhr auf? Warum bin ich um 4 Uhr beim Sport? Ob bei mir noch alles richtig ist, weil keiner das verstehen kann, warum ich so früh gehe. Aber ich sage halt immer, abends ist mir alles zu voll, es ist alles dreckig, du musst warten, anstehen. Und wenn ich einmal zu Hause auf der Couch liege, dann will ich halt auch auf der Couch liegen. Und deshalb, wie lange mache ich das jetzt schon? Viele, viele Jahre, dass ich halt so früh aufstehe. Deshalb war also die Frage, wie das für dich immer war, früh aufzustehen.
Jetzt bin ich total von diesen Themen, von der Frage eigentlich abgekommen. Tut mir leid.
Das, kein Problem.
Gib mir ein Mikrofon und ich rede dir. früh aufstehen. Das war schon anfangs eine Umstellung, konstant früh. Weil konstant früh hieß tatsächlich dann 3 Uhr Wecker. Weil damals noch bei den ersten beiden Sendern in Berlin, da war das ab 4 oder ab 5. Und beim letzten dann war es tatsächlich 4. Und man muss ja auch dahin kommen noch, also 3 Uhr aufstehen, war anfangs schon eine Umstellung, aber irgendwann warst du da drin. Und dann war das für mich normal. Ja. Es hat, muss ich dazu sagen, ein bisschen das soziale Leben darunter gelitten, weil... schön natürlich, du bist um 4 Uhr da, hast um 11 Feierabend.
Wenn und hast dann noch arbeiten müssen.
Hast dann den ganzen Tag frei, im Sommer so mega, vor allen Dingen dann auch Zeit für die Hunde und schön draußen und so. Klar, mit den Jahren kam dann auch so ein bisschen der Wunsch, erstmal sich mal eine Stunde hinlegen und dann frisch auf, wieder ans Werk. Aber trotzdem war dann 8, 9 Uhr also wenn man wirklich, was für ganz Wichtiges war, dann auch mal 10, aber dann war echt Schicht im Schacht. Mhm. Und da ist natürlich so eine Zeit gewesen, die für mich persönlich, da war mir der Job wichtig, ich habe es gemacht, aber ich habe echt viele Freunde dadurch verloren. Mhm. Das ist so die Kehrseite der Medaille gewesen, weil ich eigentlich immer habe Nein sagen müssen, wenn abends irgendwo, geh mal hier hin, geh mal dahin.
Es blieb dann nur das Wochenende.
Es blieb dann im Prinzip nur das Wochenende. Mhm. Ja, aber wenn man dich fragt oder wenn du halt angerufen wirst, ja, wir machen hier was, machen da was und du sagst 3, 4, 5 Mal Nein, dann ruft auch keiner mehr an fürs Wochenende. Ja. Und wenn man denn selbst sich anbietet oder selbst eine Idee hat, dann oft auch gewesen, dass der Freundeskreis sich ein wenig umorientiert hat, mhm, und einen neuen Freundeskreis gefunden hat oder neue. Und dann will man auch, das kann ich auch durchaus nachvollziehen, einfach nicht zu viele Köche quasi, mhm, in der Küche haben. Ja. Ja, und so hat sich das denn entwickelt, dass für mich eigentlich, obwohl der Job so toll war, aber trotzdem privat eher zum Negativen. Also ich würde Frühdienste, reine Frühdienste heute nicht mehr machen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Wie war es denn, weil es gibt ja logischerweise immer Freunde und Familie, die dich dann wahrscheinlich auch im Radio gehört haben. Mhm. Wie war denn da so das Feedback? Waren die happy? Waren die stolz auf dich? Haben die sich gefreut? Oh, wie war da so die Resonanz von der eigenen Familie und von den eigenen Freunden?
Ja. Da kann ich nur hoffen, dass meine Mutter das jetzt nicht hört. ja, das liegt wahrscheinlich an der Erziehung. Sagen wir mal so. Ich hatte, also damals.
Okay. Ruhig sagen, wie alt du bist.
Ja, also ich bin ja jetzt 47. Und also in den 1990er Jahren war die Erziehung bei meinen Eltern halt sehr streng. Zwar in gewissen Zügen auch frei, aber trotzdem diszipliniert, nennen wir es mal so. Und Jung, mach immer was aus dir. Und meine Eltern hatten für mich oder meinen Lebensweg eigentlich was ganz anderes vorgesehen. Und da wollte ich aber nicht mitmachen. Und habe mich irgendwie immer beweisen müssen oder gedacht, dass ich mich beweisen muss. Und eher inzwischen sage ich, ich wollte mich beweisen, obwohl es hätte eigentlich gar nicht sein müssen. Also ich habe viele Erfahrungen gemacht, schlechte Erfahrungen, auch gute. Bin oft auf die Nase gefallen und habe dann immer für mich festgestellt, meine Eltern wollten nur das Beste. Mhm. Aber ich wollte das nicht so wie meine Eltern und dachte, ich muss meinen Kopf durch die Wand und meinen eigenen Willen durchsetzen. Und hätte ich mal früher auf einige Dinge meiner Eltern gehört, wäre ich heute wahrscheinlich ein bisschen schlauer, beziehungsweise hätte ich mir einige Miseren erspart. Nichtsdestotrotz bin ich meinem Weg treu geblieben. Hat zwar lange gedauert und wie ich eben schon erwähnt habe, der Gang nach München zur Antenne war dann auch das erste Mal, dass meine Eltern zu dem damaligen Zeitpunkt mir gesagt haben, dass sie stolz auf mich seien. Mhm. Das ging dann runter wie Öl, aber es hat lange gedauert. Mhm. Es hat sehr lange gedauert und danach war das aber auch eigentlich nur noch Selbstläufe. Also das war immer happy, vor allen Dingen, weil das war nochmal eine Region, wenn unsere Heimat oder auch grundsätzlich Freunde aus NRW, wenn die in Urlaub fuhren, dann war das meistens Italien, Gardasee, mhm, oder Österreich oder jedenfalls fuhren die meistens immer durch Bayern. Und ich habe so oft Nachrichten von Freunden dann oder über Facebook, damals war das eher als Instagram, bekommen, wir haben dich gerade gehört, mega schön, dich nochmal gehört zu haben. Und das war so, das war eine schöne Zeit. Keine Frage. Es war so, ach, ich bin ja gar nicht so vergessen. Mhm. Und das hat mich dann immer wieder gefreut. Wenn man mich dann privat getroffen hat, habe ich aber auch schon oft festgestellt, und da geht es jetzt vom Freund Richtung Stimme, dass manche gesagt haben, nee, also wenn ich privat mit ihnen rede, hören sie es nicht. Erst wenn ich durch ein Mikro spreche, also wenn ich auf einer Bühne stand, mal ins Mikro gesprochen habe oder am Telefon, warum auch immer, wenn ich privat spreche, also unterwegs bin und mit dir quasi einen Kaffee irgendwo auf einer Terrasse trinke oder sowas, dann scheine ich mich wohl anders anzuhören oder nicht so anzuhören wie im Radio, okay, was ich eigentlich seltsam finde, weil ich eigentlich nicht anders rede.
Ich kann das jetzt nicht bestätigen.
Ja, also das hat man mir immer so, oder zumindest meinte man immer, oder hat man mir gesagt, das ist ja oft manchmal gesehen, wenn man wenn man im Radio arbeitet, dann wird man oft auch für seine Stimme oder für irgendwelche Veranstaltungen als Sprecher gebucht oder angefragt und dann ist man dann dort und dann redet man im Vorfeld mit dem Menschen und sind sie das wirklich? Mhm. Und dann gehst du dann rauf, nimmst das Mikro, sprichst rein und ach ja, sie sind's. Es war lustig, aber auch seltsam, dass es irgendwie so bei mir zumindest so sein scheint. Keine Ahnung. Weiß nicht.
Naja, aber bevor wir jetzt dann gleich noch so ein bisschen weitergehen, was du heute machst, habe ich mir noch eine Frage gestellt. Da bin ich mal gespannt, was du sagst, weil wenn ich aus meiner Perspektive ausgehe, dann fällt mir sowas tatsächlich immer schwer. Und zwar gibt es ja auch immer Nachrichten, die nicht wirklich besonders schön sind. Man hat auch sicherlich mal traurige Momente, beziehungsweise traurige Nachrichten, die man dann vorliest. Wie war das dann für dich? Weil ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt, auch wenn das nur ein Telefonat mit meiner Family ist und es irgendwas Trauriges und so passiert, da fällt es mir tatsächlich immer extrem schwer, dass ich nicht hier anfange, Rotz und Wasser zu heulen und total emotional werde. Wie war das für dich so als Nachrichtensprecher?
Ja, ich habe ja eben schon mal kurz angedeutet, vielleicht, wenn man kurz zurückblickt, erinnert mich, wir kriegen die Rohdaten der Agenturen. Und oft eben auch, obwohl wir fürs Radio arbeiten, Bilddateien, rohe Bilddateien. Okay. Und wenn es dann unter anderem um, ich sag mal, wirklich Themen ging, die im Magen liegen, sobald es irgendwas mit Kindern zu tun hat oder auch mit Kriegsgebieten, das sind schon Momente, da kann man... Naja, also man muss ja neutral bleiben. Also wir nehmen dann die Fakten und die Tatsachen und recherchieren dazu, ob diese dann auch tatsächlich dem entsprechen, was uns überliefert oder mitgeteilt wird, weil wir mussten ja schon oft, gerade auch in den letzten Jahren, was das Thema Fake News betrifft, immer schon nachschauen, ob das auch wirklich stimmt. Und das geht einem schon nah, also da hat man schon die eine oder andere Situation, da denkt man sich, Gott, wie grausam ist diese Welt. Und es ist nun mal auch so, das Phänomen, da wird man vielleicht, wenn man mich jetzt hört oder jetzt ab jetzt die nächsten Nachrichten sich anhört oder auch im Fernsehen, man sieht eigentlich nur negative Meldungen. Erzählen dir in 5 Minuten, obwohl wir guten Morgen sagen, wie schlecht der Morgen eigentlich ist. Weil wir dir Nachrichten übermitteln oder vermitteln müssen, die eigentlich nur das Schlechte der Welt zeigen. Das ist genauso die Reaktionen auf irgendwelche Ereignisse. Die meisten Reaktionen, die man grundsätzlich mitbekommt, sind die negativen. Ja. Sagen wir, XY hat etwas gemacht, was viele schlecht fanden, aber die schlechten Meinungen hört man nur, weil die laut sind. Die guten Meinungen, die davon überzeugt sind, dass das vernünftig war, die hört man seltener, weil die nicht den Drang haben, sich dafür stark zu machen, dafür laut zu werden. Und eine gute Nachricht oder ein positives Feedback hört man eben seltener. Deswegen hat man auch das Empfinden, dass es immer nur negativ, immer nur schlecht ist in dieser Welt, weil man das eigentlich nur hört, nur mitbekommt. Und bei den Medien ist es nun mal ähnlich. Oft, obwohl wir neutral sein müssen und sollen, oft ist es so, dass natürlich die negative Berichterstattung Überhand hat oder Überhand nimmt. Man versucht eigentlich, wenn man ein guter Nachrichtenredakteur ist, man versucht das so neutral wie möglich. Und wenn ich aber schon sehe in meinen Nachrichten, ich hatte eben schon erwähnt, dass man so 4, 5 starke Themen hat, die ja immer sich in den ganzen, in seiner Nachrichtenausgabe sich immer wieder spiegeln oder wiederfinden, dass man versucht, zumindest auch mal ein paar positive Aspekte aus einer negativen Meldung herauszupicken und damit mal einzusteigen und einen positiven Aspekt, ich sage mal, nehmen wir aktuell die A100 oder, sagen wir die Stausituation in Berlin.
Ich wollte gerade sagen, müsste man vielleicht sagen, die A100 ist bei uns der, wie soll man sagen, schlechte Autobahn, Stadtautobahn.
Stadtautobahn, ja, die da hat man jetzt Risse in der Brücke gefunden und wir wollen da jetzt nicht zu sehr drauf aufs Thema eingehen.
Aber ich merke schon, du könntest wieder direkt in die Nachrichtenrolle reinschlüpfen.
Naja, aber werden wir es erstmal zu Ende bringen. Also man findet auch was Positives daran. Ich sage mal, das ist vielleicht jetzt aktuell nicht, aber sollte das Ding tatsächlich kurzfristig oder vor dem eigentlichen Umbau des Dreieckfunkturms, das ja geplant ist für nächstes Jahr, also 2026, instand gesetzt werden müssen, oder ne, es gibt mit Sicherheit dann irgendetwas, das man herauspicken kann, dass Berlin umsetzt oder schafft in dem Moment, um dann einen Ausgleich zu finden, dass die Stausituation sich verbessert. Entschlackt, sagen wir es. Ich komme gerade auch nicht auf das passende Wort, aber es gibt so mal negative Meldungen, da findet man auch einen positiven Aspekt und damit steigt man ein und sagt, zum Glück baut Berlin eine neue Umfahrung, damit eben die Stausituation sich verbessert an der A100. Sowas in der Richtung. Also das ist jetzt bitte nicht auf bare Münze nehmen, das war jetzt ein Beispiel. Vielleicht nur ein schlechtes, aber das war jetzt so aktuell einfach mal.
Also immer mit was Positivem anfangen.
Naja, immer geht das auch nicht. Aber wenn man die Möglichkeit hat, um der Wichtung wegen, das heißt also, ich kann natürlich nicht mit einer sehr schwachen Nachricht einsteigen, wenn in Brandenburg drei Kinder entführt worden sind, dann kann ich nicht damit einsteigen, dass im Berliner Zoo ein neues Eisbärenbaby geboren wurde. Was eine gute Nachricht ist, die kann man dann vielleicht auch, weil das ist nun mal auch so Psychologie, hinten raus auch nochmal mit so etwas Lockeres, Buntes nimmt man gerne mal hinten raus, weil hinten die Nachrichten werden natürlich immer so als letztes gehört und als erstes behalten.
Ja.
Und dann ist es, ach, die Welt ist doch da gar nicht so schlecht, wenn es dann das auch gibt. Natürlich kann man sagen, bei Nachrichten gibt es nichts Wichtigeres auf der Welt als jetzt ein Eisbärenbaby. Ja, mit Sicherheit, die Welt ist riesig, sie dreht sich auf 24 Stunden, sie hört nicht auf in der Nacht, wenn wir alle schlafen, passiert immer wieder was Neues, deshalb ist man morgens auch schnell informiert durch die Nachrichten im Radio. Das schnellste Medium in meinen Augen nach wie vor. Aber man darf auch nicht vergessen, wenn eben so viel Schlechtes passiert und ich morgens nur Schlechtes höre, gehe ich schon schlecht gelaunt in den Tag. Und mit einer kleinen positiven Meldung, guten Meldung, einer schönen Meldung, einer happy Meldung, kann ich das Ganze ein bisschen auffangen oder denke, okay, so schlimm ist es dann doch nicht.
Ja. Wir könnten eigentlich auch so einen Nachrichten-Podcast machen, oder? Du präsentierst Nachrichten und ich gebe einfach meinen Senf dazu.
Ja, das hat tatsächlich zum Ende meiner Laufbahn hier in Berlin oder zumindest so kurz vor dem Ende hat ein Kollege von mir das auch schon eigentlich so ein bisschen angeleiert, dass wir als Nachrichtenmenschen uns aber rausnehmen aus dieser Position und die Weltereignisse, Weltgeschehnisse einfach mal aus unserer Sicht präsentieren oder darüber reden, was wir eigentlich wirklich davon halten. Aber das konnten oder können, oder jetzt könnte ich es, mein Kollege oder mein damaliger Kollege ist immer noch da, der kann es nicht, weil er trotzdem, auch wenn er sich dann rausnehmen würde oder privat sein würde, er hätte seine Meinung dazu gesagt. Und das ist auch so ein Aspekt, du bist als Nachrichtenmensch, auch wenn du eine Meinung hast, die darfst du nicht öffentlich oder solltest du nicht unbedingt öffentlich vermitteln, weil es ist nun mal dann trotzdem immer deiner Personalie in deinem Job angehaftet. Naja, okay.
Machen wir einen krassen Cut. Du hast vor, jetzt weiß ich gar nicht, 2-3 Jahren gesagt, erstmal, das war's jetzt hier mit Radio und hast angefangen, ja, dich selbstständig zu machen. Mit etwas, was du früher schon gemacht hast, mit dem du dich auch gut auskennst. Denn du warst ja auch, das ist aber schon sicherlich einige Jahre her, das kann ich dir auch gar nicht mehr genau sagen,
okay.
Warst du ja auch als DJ unterwegs, weshalb du dich mit den Sachen auskennst, was du einfach heute jetzt als Hauptjob machst. Was ist das genau?
Ich war jung und brauchte das Geld.
Okay.
Das passt da wirklich zu. Nein, also ja, also es hat aber natürlich mit dem Radio zu tun. Ne? Anfangsgeschichte 14, 15, erstes Mal Radio, vorher schon mit 12. Keine Berührungsängste mit allem, was Mischpult oder so zu tun, oder Elektronik oder Elektrik zu tun hatte. Ja. Angefangen hat das eigentlich mit diesen privaten Feiern meiner Eltern im Partykeller. Den gab es damals und in den 70ern hatten die das ganz stark eingebaut. Ich habe, ne, ich bin ja ein Kind der späten 70er, aber so Ende der 80er, Anfang 90er war das so, dass da schon relativ hoch die Tassen. Und ich habe dann halt mit den Platten meiner Eltern, das waren wirklich Schallplatten dann noch aus den 70ern, Disco-Musik und den Schallplatten Apparaten. Man muss sagen, es waren immer viele, weil man kannte das ja schon irgendwie von Hörensagen damals, dass DJs immer mal so Platten ne? Und das waren aber spezielle Plattenspieler, was ich mit 12 aber nicht wusste. Und so, glaube ich, einen Plattenspieler nach dem anderen kaputt gemacht habe. Aber irgendwann hatte ich dann den Dreh raus, dass ich das nicht machen durfte. Und dann habe ich einfach mit den Platten meiner Eltern Musik gemacht und das kam irgendwie so gut an. Beziehungsweise, weil ein kleines Kind sagt, ah, hast aber toll gemacht, ja, fein, hast du schöne Musik gemacht, ja.
Und du hast gedacht, du hast es wirklich gut gemacht.
Ja, richtig. Ja, ich dachte auch mal, ja, ja. Damals mega, super, ne? Und habe ich mir dann eingebildet, okay, ich kann das. Scheint aber so gewesen zu sein, dass das tatsächlich auch die Wahrheit war, weil ich dann immer mehr, also parallel zum Radio, das immer so ein bisschen begleitet habe und mit 16 da auch schon so die ersten Male so richtig, auch hier bei einem Unternehmen aus der Gegend, so, wo Lautsprecher mal angemietet habe für Partys von den von Mitschülern und dann auch irgendwo mal so reingerutscht bin. Bei uns hieß das damals mobile Diskothek. Das war im Prinzip ein Verein oder eine Gruppe. Die hatten Lautsprecher, die hatten Lichtanlagen und die wurden dann gebucht von Vereinen für Vereinsfeste in Zelten oder in Sportsälen. Und dann wurde freitags nachmittags nach der Schule wurde da hingekarrt mit dem LKW. Da wurde dann da hier Aluminiumtraversen, Lichtanlage, Musikanlage aufgebaut. Da wurde dann da von 9 Uhr abends und der Laden war um 9:30 voll. wurden da dann Partys gemacht bis 3 Uhr morgens, dann war auch Schicht im Schacht, also eigentlich bis, weil Belgien ist 2 Uhr Sperrstunde und dann gab es immer diese Sonderregelung, um 3 Uhr war der Feierabend und da ging auch jeder brav nach Hause, ohne Stunk zu machen.
Ja, und wenn du heute überlegst, heute geht man erst um 3 Uhr so ungefähr weg und kommt dann irgendwann mittags um 12 nach Hause.
Richtig, ja, und wir waren dann ein bisschen früher zu Hause als 12, also wir haben dann in den Sälen oder Zelten alles abgebaut, alles in den LKW rein, ging dann pennen und dann war das war so die Zeit, das war so bis so 18, so 2 Jahre habe ich das ungefähr gemacht und dann dachte ich, das kann ich aber gleich eigentlich auch selbst. Da brauche ich jetzt nicht in diesem Team zu sein und dann habe ich da so ein bisschen begonnen, begleitend mit einer Ausbildung, Veranstaltungskraft, also Veranstaltungstechnik und dann habe ich mich da immer recht wohl gefühlt und das immer begleitend gemacht. Also ich habe immer Radio gemacht und daneben immer das. Egal wo ich gewesen bin, in welcher Stadt, ich habe das immer mitgenommen. Aber nicht, dass ich jetzt das Material so besessen habe in der Hülle und Fülle, sondern einfach, ja, immer da, wo ich gewesen bin, habe ich eigentlich neu begonnen, weil neuer Kundenkreis, neuer Start, neuer Kundenstamm, aber immer schwierig gewesen, muss man dazu sagen. Also Bühnen bauen, Musikanlagen aufbauen, Lichtanlagen, DJ-Technik, weil DJ habe ich ja dann, wie du schon sagtest, auch gemacht, später auch in Brüssel als Resident-DJ in einem Club. Jeden Sonntagabend und das habe ich auch sogar durchgezogen, selbst in der Zeit, in der ich in München gewesen bin, da bin ich echt samstags nach Brüssel gekarrt, anfangs manchmal im Auto, manchmal im Zug, manchmal im Flugzeug, das hing davon ab, aber sonntags dann von 10 Uhr bis 6 Uhr da Mucke gemacht und bin dann montags morgens wieder zurück. Das habe ich aber irgendwann so nach einem knappen Jahr habe ich dann aber gesagt, naja,
reicht mal.
Ja, irgendwann muss auch mal gut sein. Und dann habe ich das in München noch bei ein paar Läden mal gemacht. Aber das war dann irgendwann für mich so der Punkt erreicht. Da habe ich mir gedacht, also Dafür wirst du zu alt, du hast nicht mehr die Zeit, dich so auf dem Laufenden zu halten, um Musikauswahl, durchhören, weil da verbringst du ja Stunden mit. Mhm. Tage, Nächte. Und um die perfekte Musik für deine Sets herauszusuchen oder selbst zu produzieren auch oder daraus verschiedene Mixe zu machen, mit denen du dann arbeiten kannst. Also das ist schon sehr zeitaufwendig und das habe ich halt nicht mehr geschafft oder wollte ich einfach nicht mehr aufbringen. Und dann habe ich eben den anderen Part übernommen und habe gesagt, okay, dann mache ich eben das, was auch gebraucht wird, wenn ein DJ was braucht, der braucht Material, dann mache ich eben diesen Materialverleih.
Das und ist jetzt dein Business.
Das ist jetzt hier in Berlin und Brandenburg tatsächlich das Geschäft oder mein Business, mit dem ich durchgestartet bin, nachdem ich das Radio beendet habe. Ich hatte es schon parallel begonnen, also es war eine Zeit, die vielleicht nicht die beste dafür gewesen war, Corona. Alle haben keine Partys veranstaltet und alle waren kann man schon sagen, die waren schon fast am Ende und hatten wirklich Schwierigkeiten, sich über Wasser zu halten und ich, Dovi, sagte, oh, jetzt gründe ich meine Firma. und mache genau das, was gerade absolut nicht geht, nämlich Technik für Veranstaltungen, die zu dem Zeitpunkt ja nicht stattfanden. Aber Kommissar Zufall hat uns dann irgendwie auch reinrutschen lassen in die ein oder anderen Events und Ecken und von dort aus ging es dann weiter. Also man wurde durchgereicht oder empfohlen, besser gesagt. Und so ist das dann schneller gewachsen als gedacht und gewünscht. Eigentlich, wie gesagt, anfangs habe ich das noch parallel zum Radio gemacht und dann aber schnell festgestellt, nachdem Corona vorüber war und die Anfragen sich häuften und die Aufträge immer größer wurden, dass ich für mich dann gesagt habe, okay, das Radio kann ich jetzt nach fast 30 Jahren mal sein lassen und konzentriere mich jetzt auf das. Es ist zwar jetzt nicht komplett neu, aber es ist nun mal doch ein Start-up gewesen zu dem Zeitpunkt für mich, weil du ja schon eigentlich etwas sehr Solides und Sicheres beendest oder wegwirfst, würde ich nicht sagen, aber beendest und dich in eine komplett neue Richtung bewegst, zumindest hier in einen Markt, den du gar nicht kennst, also Berlin-Brandenburg. Das war so Neuland und naja, nach den ersten Marktrecherchen und den vernünftigen Businessplänen und nach vielen Gesprächen hat man sich dann dazu bereit erklärt, so mein Partner und ich, dass wir es durchziehen und machen und das Beste daraus machen und es geht
bergauf.
Ja, es könnte besser gehen, das ist klar. Das
immer, geht immer.
Bei jedem kann es immer besser laufen, ist kleine Frage. Aber es ist so, wir halten uns ganz gut.
Ich finde es gut, ich muss heute so wenig sagen, wie glaube ich schon lange nicht mehr. Ich stelle dir eine Frage und du erzählst von alleine, von vorne bis hinten. Also ich habe jetzt gerade hier schon parallel meine ganzen Fragen, auf die ich mich vorbereitet habe, alle schon abgehakt, weil du die schon von selbst beantwortet hast. Ja. Aber tatsächlich hast du noch nicht ganz alles mir verraten, denn ich finde es immer ganz spannend, wenn man sich selbstständig macht. Hat es ja wie alles im Leben Vor- und Nachteile. Würdest du sagen, dass aktuell eher Vorteile überwiegen oder dass es doch so viele Nachteile gibt, auch wenn es Spaß macht, dass es schon auch echt hart ist, selbstständig zu sein?
Naja, man muss die Entwicklung in Deutschland in jedem Fall im Blick haben. Ich bin ehrlich, ich würde den Schritt wieder machen. Allerdings würde ich ihn anders beginnen, als ich ihn begonnen habe. Ich weiß nicht, wie weit ich ins Detail gehen darf, mit Namen oder mit Beschreibungen, keine Ahnung.
Wir kriegen aber kein Geld, wenn du irgendwelche Namen sagst. Okay. Das haben wir auch explizit in den Shownotes vermerkt.
Also es ist natürlich, muss man dazu sagen, immer individuell. Was möchte man machen? Welche Rechtsform sucht man sich für sein Unternehmen aus? Und in unserem Fall war es so, dass wir als UG gestartet sind, also die kleine GmbH sozusagen, Unternehmergesellschaft, und das war aber dann doch der falsche, oder ja, doch, das war der falsche Weg. Wir hätten direkt die GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung quasi starten, also mit dieser Rechtsform starten sollen, das hätte uns ein bisschen, glaube ich, einen anderen Weg schneller geebnet, oder wir wären da besser oder schneller vorwärts gekommen, hätten ein paar Hürden weniger gehabt. Hm. Aber das war in unserem Fall so. Ich sag mal so, wenn ein anderer sich selbstständig macht, dann ist die UG vielleicht richtig. Hm. Dann, oder der Einzelhandelskaufmann, das hängt davon ab, was man machen möchte. Bei uns war tatsächlich so, also wenn, dann würde ich das sofort wieder als direkte GmbH umsetzen wollen. Und alles andere ist dann Steuerrecht, Steuergestaltung. Da muss man einen guten Buchhalter und einen Steuerberater haben und einen Steuergestalter am besten, weil da blickt man einfach nicht durch. Ich selbst bin ehrlich, administrativ, wir haben unsere Mitarbeiter inzwischen dafür. Ich bin der praktische Mensch, also ich mag es, draußen zu sein, mit den Menschen zu reden, zu planen, vorzubereiten, zu betreuen, aufzubauen, abzubauen, dann sich zu freuen, wenn wir ein Konzert ausstatten, wenn alles fertig ist, alles läuft, alles super, dann bin ich sehr happy. Den Papierkram überlasse ich gerne anderen, da bin ich ehrlich. Das können andere viel besser. Ich sage mal, jeder macht das, was er am besten kann, und dafür geht es eben die Leute. Man kann auch nicht alles können, finde ich zumindest. Man sollte sich auf das konzentrieren, auf die Dinge, die man für sich als stark empfindet, bei denen man von sich behaupten kann, oder bei denen man behaupten kann, das sind seine Stärken. Mhm. Und da sollte man bleiben und nicht wirklich auch nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Es gibt auch Aufträge, da sagen wir nein. Das ist halt, oder wir geben sie ab an Kollegen, besser gesagt. Mhm. Die vermitteln dann weiter, weil das sind dann beispielsweise Aufträge, wo wir nicht gewährleisten können, dass wir einen guten Job machen können. Und deswegen, es passiert nicht oft, aber es passiert. Und deswegen sage ich auch, wissen, was man kann und was man leisten kann, und nicht zu viel sich vornehmen.
Weil ich finde es halt immer schwierig, wenn, ich meine, klar, irgendwann hat man sich schon immer mal die Frage gestellt, so, wie ist es denn gerade aktuell auf Arbeit? Und dann, ich weiß, es ganz oft gab es Leute, die gesagt haben, so, naja, aber wenn dir doch dein Job nicht Spaß macht, kannst du dich auch selbstständig machen. Und ich persönlich bin ja zum Beispiel einer, ich brauche ja immer Sicherheit. Und ich glaube, Selbstständigkeit wäre so überhaupt nicht meins, weil ich von vornherein denken würde, was ist, wenn es nicht klappt?
Ja, das stimmt. Also als Selbstständiger, da muss ich den Selbstständigen, die jetzt dazuhören, das nicht sagen. Ich sag mal, so grob kann man für die Mehrheit sagen, man weiß am Anfang vom Monat nicht, was am Ende herumkommt. Und das ist eine Unsicherheit, mit der man entweder leben kann oder nicht. Ich habe so eine gesunde Einstellung, dass wir immer versuchen, also ich sag mal so, in unserem finanziellen Bereich, dass wir immer so mehrere Monate im Vorfeld liegen, dass wir sagen können, okay, wenn jetzt mal ein paar Monate nichts passiert, dann sind wir trotzdem noch da. Aber das geht halt nicht immer und auch nicht, also nicht bei jedem und nicht bei jeder Art, aber es ist richtig, du hast auch, oder am Anfang war es schon manchmal sehr schwer, wo ich auch dachte, gerade im ersten Jahr, als ich eben schon erwähnt, dass ich hier noch in einem Hauptjob, also angestellt war, da war die Belastung ja noch nicht so hoch, hatten wir auch ein kleineres Lager, weniger Material und so. Da sind die Kosten noch sehr überschaubar gewesen. Inzwischen sind die Kosten ziemlich gestiegen und wir müssen schon sehen, dass wir unser Geschäft laufen oder ans Laufen nicht bringen, sondern einfach, dass es läuft, dass wir es halten können. Und da macht man sich schon Gedanken, schafft man das alles? Und glücklicherweise haben wir ein tolles Team, das es immer wieder schafft, uns oder auch mich ein bisschen staunen zu lassen, was wir alles eigentlich können. und auch nach vorne blicken und auch neue Ideen schafft und neue Ansätze mit reinbringt beim Brainstorming, um eben seine Geschäftsfelder im Rahmen unserer Möglichkeiten, unseres Könnens immer zu erweitern und da mal was Neues zu finden. Weil Ausruhen auf der einen Sache, das ist immer schwierig, das reicht heutzutage nicht mehr, und gerade auch, wenn ich mir den wissenschaftlichen Fortschritt, was jetzt KI betrifft, anschaue, A, so blöd es klingt, das spielt auch im Bereich der Veranstaltungstechnik eine ziemlich große Rolle. Mhm. Wenn wir Konzerte planen oder Bühnen planen oder grundsätzlich irgendwelche Veranstaltungen betreuen, dann ist die KI schon immer mit dabei. Mhm. Und das sollte man nicht unterschätzen.
Weil du gerade schon Bühne gesagt hast, ich habe mir mal rausgeschrieben von eurer Homepage, was für Dienstleistungen ihr so grundsätzlich anbietet. Mhm. Was habe ich denn so mir hier rausgeschrieben? Schau mal, ich habe Beschallung, Beleuchtung, Bühnenbau, Powerstation, DJ-Technik, Video, Zeltverleih, Festinstallation, uiuiui, eine ganz schöne Menge. Habt ihr aber sicherlich Stück für Stück nach und nach erst erweitert, oder? Oder war das von Anfang an, dass ihr gleich bam, hier mit allem schon da war?
Nö, das nicht. Nö. Also gesund wachsen finde ich immer gut. Man kann natürlich hingehen zur Bank und sagen, pass auf, gib mir mal eine 500.000 oder 1 Million und wir bauen mal hier was auf und wir gucken, wie es läuft. Ich habe eben schon erzählt, ich habe das immer schon ein bisschen gemacht und ich bin auch immer schon mal ein bisschen auf die Nase gefallen. Nicht konstant, aber ich habe halt meine Erfahrung gemacht und weiß, man hat hier, wenn man das jetzt in der Größenordnung jetzt gestaltet, also GmbH beispielsweise, dann hat man auch eine gewisse Verantwortung. Und dann kann man nicht so ins Blaue hinein mal versuchen, sondern hat auch seinen Plan und dem muss man am besten auch folgen. Man hat seine Struktur und darauf baut man auf und der folgt man. Und so sind wir auch anfangs wirklich nur mit DJ-Technik und ein paar Lautsprechern gestartet. Und haben da, ich sag mal so, die ersten großen Aufträge, das waren im Corona-Jahr 3 Parade-LKW für den CSD hier in Berlin. Mhm. Damals waren ja Paraden oder auch Veranstaltungen eigentlich verboten. Und dann wurde im Corona-Jahr der CSD genehmigt. Da waren 5 LKW und wir hatten das Glück, dass wir einen guten Draht dann zu dem Unternehmen hatten, dass diese LKW eben für solche Paraden anbietet. Mhm. Und so haben wir die LKW ausgestattet mit unseren bescheidenen Mitteln zu dem damaligen Zeitpunkt. Und das war aber trotzdem erfolgreich und zufriedenstellend. Und darauf aufgebaut wurde das dann halt so ein bisschen zum Kerngeschäft auch. Und es wurde halt immer mehr. Dann wurde es nicht nur Berlin, dann war es plötzlich Köln.
Das hätte ich nämlich auch noch gefragt. Siehst du, nimmst du wieder vorweg, ob wir noch woanders sein?
Dann war es plötzlich in München, dann war Hamburg dabei, dann Leipzig und Magdeburg. Es gab auch sogar außerhalb von Deutschland auch noch solche Geschichten. Mhm. Und wie gesagt, das ist dann gewachsen. Und auch wir sind mit unseren Anforderungen an uns gewachsen. Also erstmals Lautsprecher und dann wurden noch mehr Lautsprecher geholt und dann noch mehr Lautsprecher und dann kamen dann Traversen dazu, dann kam dann noch viel Licht dazu, weil plötzlich kam dann ein großes Medienunternehmen, das mit uns Bühnenkonzerte veranstalten wollte und dann haben wir auch Modenschauen gemacht, wir haben Geschäftseröffnungen, all das, was man grundsätzlich so ein bisschen so mitlaufen lässt in der Branche, das haben wir alles so in der Anfangsphase sehr akribisch und vor allem sehr überzeugend und sehr zufriedenstellend und erledigt. Immer gutes Feedback und so hat sich das dann ergeben, dass wir gewachsen sind und immer wieder dazu und so peu à peu, Schritt für Schritt unsere Portfolio mit einer neuen Dienstleistung erweitert haben und das ist auch jetzt noch nicht das Ende der Fahnenstange. Da ist gerade auch wieder ganz viel in Planung, was aber auch scheibchenweise kommt. Wir wollen nichts überstürzen, sondern erstmal uns auf das konzentrieren, was wir gerade machen. Und ich weiß auch, dieses Jahr, also 2025, werden wir erstmal noch so durchziehen, wie wir uns jetzt aufgestellt haben bislang und sehen dann fürs nächste Jahr einfach mal weiter.
Wir haben in die Shownotes eure Homepage gepackt, weil es immer wieder den einen oder die andere gibt, die dann im Nachgang noch Fragen haben. Die Kontaktdaten von Tom findet ihr auf der Seite, jetzt musst du mir helfen, www.dtb.berlin.
Das ist richtig.
Gut. Habe ich gut auswendig gelernt. Sehr gut. Und wie gesagt, haben wir euch einmal in die Shownotes gepackt. Letzte Woche habe ich das Gespräch mit Raffaela beendet mit der Frage, wo sie sich in 5 Jahren sieht. Das frage ich nicht, sondern ich habe eine andere Frage am Ende. Könntest du dir zum jetzigen Zeitpunkt vorstellen, irgendwann nochmal zum Radio zurückzukommen?
Sagen wir mal so, die Tür ist nicht komplett geschlossen. Also sowohl in Berlin als auch bei allen anderen, wo ich gewesen bin. Ich habe nie verbrannte Erde hinterlassen, wie man das so schön sagt, sondern immer sehr also einen guten Job gemacht und habe auch noch tatsächlich meinen Chip für das Berliner Büro und für die Berliner Sendereinheit und habe auch noch Technik von dem Sender. Ich könnte tatsächlich, sollte es so stark Not am Mann sein, könnte ich kurz mal einspringen, aber eine dauerfristige oder eine dauerhafte Anstellung wieder zurück zum Radio könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Und ich habe auch, wenn ich unsere Pläne wirklich durchziehe, sehe ich das auch nicht, dass das irgendwann mal wieder passiert. Aber das sollte man auch...
Man weiß nie.
Eben, das sollte man auch immer sagen. Man sagt niemals nie.
Genau. Und man gut, weiß dass man nie. Noch so ein Hintertürchen hat.
Genau.
Dann würde ich sagen, du hast sie sehr gut geschlagen mit meinen Fragen.
Dankeschön. Weil
eigentlich muss ich ja auch sagen, ich habe ja gar nicht so viel gefragt. Du bist ja selbst durch dein Leben und durch deinen Beruf hast selbst erzählt von A bis Z sozusagen. Danke, dass du da warst. Ich bin schon gespannt, was wir so in Zukunft noch alles hören, sehen werden, weil wie du schon gesagt hast, CSD und so, oder CSD auch auf der Spree hier bei uns in Berlin,
ja,
vielleicht
auch
da
genau.
wieder. Also es wird dir nicht langweilig und mir schon mal gar nicht.
Denke ich auch. Weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön. Und nächste Woche, da könnt ihr euch auch wieder auf einen Gast freuen und auch das wird wieder extrem, ja, wie soll ich sagen, lustig, interessant und vielleicht auch eine Perspektive, die man jetzt, ja, anfangs gar nicht so denkt. Also seid gespannt, wer nächste Woche da ist und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Euch morgen allen einen schönen Wochenstart.
Wo sind die Croissants?
Ja, warte mal. Und dann zählen wir ja eigentlich schon wieder den Countdown runter, bis Annika wieder da ist. Also wir hören uns nächste Woche. Schönen Start und schönen Sonntag euch heute. Tschüss.